Die Predigt, die ich heute halten werde, ich weiß seit ungefähr 10 Jahren, dass ich die heute halten werde. Das hat den positiven Effekt, dass ich nicht dazu verleitet werde, bei meiner letzten Predigt hier nochmal so richtig draufzuhauen und euch nochmal die Meinung zu sagen oder sowas. Einfach nur kurz der Hinweis, ihr werdet die Zeit zusammen schaffen, auch ohne Pastor, wenn ihr euch zusammenrauft und miteinander statt gegeneinander arbeitet. Macht das, das schafft ihr. Aber die Predigt heute, da geht es um was ganz anderes. Ich habe natürlich meine Predigten, die ich so im Laufe der Zeit gehalten habe, durchnummeriert. Als Hinweis, letzte Woche, das war Predigt Nummer 435. Und ich habe auch fast alle dieser Predigten hier gehalten. Die heute noch nicht. Und heute, die Predigt, hat die Nummer 001. Das ist nicht meine älteste Predigt, ich glaube, es ist die drittälteste oder sowas, aber es ist auf jeden Fall eine der ersten Predigten. Und ich habe gedacht, die passt heute ziemlich gut. Ich würde gerne mit einem kleinen Quiz starten. Einige Leute, besonders Schweizer, glauben immer noch, dass die beste Schokolade der Welt aus der Schweiz kommen würde. Beim Studium in Belgien bin ich aber eines Besseren belehrt worden. Also gebe ich heute euch die Chance, das selbst zu überprüfen. Ihr habt die Chance, eine Packung belgische Pralinen zu gewinnen. Ich hatte leider keine Zeit, nochmal extra nach Belgien zu fahren, dann hätte ich echte von dort geholt, aber die hier schmecken auch ganz gut. Also ihr könnt diese Packung belgische Pralinen gewinnen. Die eine einzige Frage, die ihr dafür beantworten müsst, ist ganz einfach. Was ist heute mein Predigttext? Okay, klar, ihr könnt das nicht wissen. Ich habe auch extra darauf aufgepasst. Ich habe es keinem vorher gesagt, es weiß keiner. Ich gebe euch aber 3 Tipps, damit ihr eine Chance habt. Zunächst habe ich euch was mitgebracht. Moment. Was ist das? Salz. Also ich habe euch Salz mitgebracht. Jetzt kann natürlich das Spekulieren losgehen. Es geht heute gewissermaßen um Salz. Aber ich habe noch einen zweiten Hinweis an euch. Während meiner Ausbildung habe ich viele Jahre damit verbracht, Theologie zu studieren und zu unterrichten. Und dabei habe ich mich auf das Alte Testament als Schwerpunkt festgelegt. Aber es ist ja nicht so, dass es nur das Alte Testament geben würde. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann fällt auf, dass es ja auch noch ein Neues Testament gibt. Also habe ich heute einen Vers aus dem Neuen Testament genommen. Ein Vers, der mir richtig gut gefällt. Ihr könnt also heute sehen, wie eine neutestamentliche Predigt von einem Fan des Alten Testaments aussieht. Und ein letzter Hinweis, den ich euch gebe, der Vers hat etwas mit der Zukunft zu tun. Also, es geht um Salz, um die Zukunft und es steht im Neuen Testament. Und jetzt, mit so vielen Hinweisen, gehe ich mal davon aus, dass keiner mehr irgendeine Ahnung hat, was ich meine, oder? Oder hat jemand eine Idee? Wenn nicht, macht mir das überhaupt nichts. Sicher schmecken wir nämlich sehr gut. Also, hat jemand eine Idee, worum es heute geht?
Ja?
Ja?
Also, meine Idee ist halt, wie gesagt, dass Licht und Salz der Erde geht hin und verkündet das Evangelium. Also, so
wird es dann. Ist ein sehr schöner Vorschlag. Ihr seid das Salz und ihr seid das Licht der Erde. Geht hin und verkündigt das Evangelium. Hört auf den Kai, macht das. Kai, du kriegst keine Pralinen, das ist falsch. Aber macht, was er euch gesagt hat, okay? Nein, also ich glaube, ich darf meine Pralinen wieder mit nach Hause nehmen. Ich lese euch den Vers einfach mal vor. Er steht in Lukas 17, Vers 32. Und es würde mich nicht wundern, wenn ihr den alle gar nicht kennen würdet. Da steht nämlich, denkt an Lots Frau. Denkt an Lots Frau. Okay, ich gebe es zu, die Sache mit dem Salzstreuer ist in dem Zusammenhang ein bisschen makaber. Aber dadurch bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass ihr den Vers nicht direkt wieder vergessen werdet. Stattdessen werdet ihr beim nächsten Essen, das ihr nachwürzen müsst, hoffentlich an Lots Frau denken. Ihr könnt auch gerne auf euren Salzstreuer Lots Frau schreiben, aber da wird es dann echt makaber. Aber soweit jetzt der spaßige Teil. Jetzt wird's ernst. Ich finde den Vers wirklich faszinierend. Er ist, ja, einigermaßen lustig, aber er lässt sich total leicht auswendig lernen. Also wenn ihr Bibelverse auswendig lernen wollt, denkt an Lots Frau, das schafft ihr. Er zeigt, dass es wichtig ist, sich in der Bibel auszukennen Und er hat sogar noch eine Bedeutung für uns. Zumindest, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt. Und das werden wir jetzt machen. Wir sollen an Frau Lot denken, an Lots Frau. Also machen wir das einfach mal. Und dazu muss ich erst mal sagen, dass man über Lots Frau eigentlich fast nichts weiß. Nicht mal ihren Namen. Sie erscheint einfach irgendwo. Alles, was wir wissen, ist, dass sie Lots Frau war. Im Alten Testament wird oft erwähnt, wer, wie, wo, wann seine Frau kennengelernt hat. Bei Lot fehlt das. Abraham, der Bruder von Lots Vater, nahm auf seiner Reise immer seine Frau und Lot und die ganzen Diener mit. Lots Frau wird nicht genannt. Wahrscheinlich war Lot zu der Zeit also noch Single. Lots Frau wird erst erwähnt, als Lot schon eine Weile in Sodom wohnte. Es kann also gut sein, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass sie von dort kam. Die Anspielung "denkt an Lots Frau" bezieht sich natürlich auf die Begebenheit mit Lot in Sodom. Und wenn man sich diese Geschichte ansieht, dann fällt auf, dass sie schon sehr bemerkenswert beginnt. Sie sagt uns nämlich sehr viel über Gott. Der Gerichtsabschnitt für Sodom beginnt eigentlich schon in 1. Mose 18, Vers 16. Also wer eine Bibel dabei hat, kann es gerne mit mir zusammen aufschlagen. 1. Mose 18, Vers 16. Der Ausgangspunkt ist, dass Gott selbst bei Abraham war und mit ihm geredet hat. Abraham hatte gerade von drei Männern die Verheißung bekommen, dass seine alte Frau noch ein Kind bekommen würde. Und an diesem Punkt setzen wir ein. Und da heißt es dann in 1. Mose 18, Vers 16 und 17, die Männer machten sich auf den Weg und Abraham begleitete sie ein Stück weit. Als sie an eine Stelle kamen, von der aus die Stadt Sodom zu sehen war, dachte der Herr, soll ich wirklich vor Abraham verheimlichen, was ich mit Sodom vorhabe? Das finde ich einfach nur fantastisch. Ich glaube, das ist auch so ein Vers, den überliest man schnell. Aber ist euch eigentlich klar, was das heißt? Gott bekam es nicht übers Herz gebracht, Abraham sein Vorhaben zu verschweigen. Und stattdessen entschloss er sich dazu, Abraham in seinen Plan einzuweihen. Gott erzählte dann sein Vorhaben. Er sagte in 1. Mose 18, Vers 20 und 21, über die Leute von Sodom und Gomorra sind schwere Klagen zu mir gedrungen. Ihre Schuld schreit zum Himmel. Deshalb will ich jetzt hingehen und mit eigenen Augen sehen, ob das wahr ist, was ich gehört habe. Ich will wissen, ob sie es wirklich so schlimm treiben. Diese Aussage hier kann nichts anderes bedeuten, als dass Gott den Menschen noch eine Chance geben will. Gott wusste, dass es Ungerechtigkeit und Sünde in Sodom und Gomorra gab. Aber er wollte sich selbst davon überzeugen. Im Lauf der Geschichte sehen wir, dass Gott Engel nach Sodom sandte. Durch die Engel bekamen die Menschen die Möglichkeit, sich zu ändern und dadurch gerettet zu werden. Aber wir erfahren noch mehr. Nachdem Abraham von Gottes Plänen mit Sodom erfahren hatte, begann er mit Gott zu diskutieren. Also, Abraham hat mit Gott diskutiert, das dürft ihr auch. Wenn das in der Bibel steht und Abraham das gemacht hat und Abraham als positiv dargestellt wird, dann dürft ihr das auch. Abraham hat mit Gott diskutiert. Und das Erstaunliche ist, Gott ließ sich darauf ein. Abrahams Einwand war ihm nicht egal. Wir Menschen sind Gott nicht egal. Es bringt also was, wenn wir uns mit ihm unterhalten. Er hört zu. Und so beginnt die Feilscherei. In 1. Mose 18, Vers 23 bis 26 lesen wir, willst du wirklich Schuldige und Schuldlose ohne Unterschied vernichten? Vielleicht gibt es in Sodom 50 Leute, die kein Unrecht getan haben. Willst du sie auch umkommen lassen, wegen der 50? Willst du sie auch umkommen lassen und nicht lieber die ganze Stadt verschonen, wegen der 50? Du kannst doch nicht die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen töten und die einen genauso behandeln wie die anderen. Du bist der oberste Richter der ganzen Erde, darum darfst du nicht selbst gegen das Recht verstoßen. Der Herr sagte, Wenn ich in Sodom 50 Unschuldige finde, will ich ihretwegen die ganze Stadt verschonen. Gott ließ sich hier auf Abraham ein. Und es blieb nicht bei den 50. In 1. Mose 18, Vers 27 bis 28, da heißt es weiter: Abraham wandte sich noch einmal an den Herrn. Ich habe es gewagt, dir dreinzureden, Herr, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es wenigstens 45, die nicht schuldig geworden sind. Willst du dann wegen der fehlenden 5 die ganze Stadt vernichten? Der Herr antwortete: Ich verschone sie, wenn ich 45 finde. Und Gott ließ sich immer weiter runterhandeln, bis schließlich in 1. Mose 18, Vers 32 steht: Und der Herr sagte, ich verschone sie auch wegen 10. Gott ließ sich von Abraham so weit runterhandeln, dass er für 10 gerechte Menschen die ganze Stadt verschonen würde. Und trotzdem habe ich oft gedacht, dass sich Gott da irgendwie etwas vertan hat. Vielleicht ja verzählt oder so. Später können wir nämlich lesen, dass Gott die Stadt vernichtet, obwohl Lot darin gewohnt hat. Von Lot wissen wir, dass er von Gott geschont werden sollte. Und wir wissen auch, dass er zusammen mit seiner Frau und seinen 2 Töchtern gerettet werden sollte. Damit wären wir schon mal bei 4 Leuten. Dazu kommt, dass Lot mittlerweile relativ reich war und daher garantiert auch einige Diener hatte. Auf die 10 Leute zu kommen, sollte dadurch doch irgendwie möglich sein, oder? Trotzdem, die Stadt wurde vernichtet. Und letztlich wurden nur Lot und seine 2 Töchter gerettet. Es gab keine anderen. Es gab keine 10 gerechten Menschen in dieser Stadt. Echt traurig. Eine ganze Stadt, keine 10 Gerechten. Und weil das so war, rettete Gott hier auch nur sehr, sehr wenige. Aber was erfahren wir über Lot und seine Familie? Am Anfang von Kapitel 19 kamen 2 Engel nach Sodom. In 1. Mose 19, Vers 1 steht: Lot saß gerade beim Tor der Stadt. Als er sie kommen sah, ging er ihnen entgegen, warf sich vor ihnen nieder, das Angesicht zur Erde. Das ist eine interessante Aussage. Also nicht, dass er sich niedergeworfen hat, sondern dass Lot in Sodom beim oder im Tor saß. Das ist wichtig. Wir wissen nicht, wie lange Lot schon in der Stadt gewohnt hat, aber es scheint wohl schon länger zu sein. In der damaligen Zeit war das Tor nämlich mehr als nur der Eingang in die Stadt. Die Tore in orientalischen Städten waren große, turmartige Torbefestigungen. Der Platz im Tor war also ein geräumiger Durchgang. Tagsüber wurde dort Gericht gehalten. Außerdem fand dort der Markt statt. Abends trafen sich die Männer im Tor, vielleicht so als so eine Art Stammtisch, an dem über alles Mögliche diskutiert wurde. Lot war an jenem Tag mit dabei. Er war ein typischer Stadtmensch geworden. Lot und seine Familie waren voll und ganz in die Gemeinschaft der Stadt integriert. Aber Lot kannte seine Nachbarn. Er wusste, wie gefährlich es war, in Sodom die Nacht im Freien zu verbringen. Er überredete daher die fremden Männer, bei ihm zu übernachten. Wie erwartet, kam es in der Nacht zu Ausschreitungen. Erst sollten die Diener Gottes angegriffen werden. Lot setzte sich für sie ein. Dann entgingen Lots Töchter nur knapp der Vergewaltigung. Auch Lot wurde bedroht. Aber die Fremden retteten Lot und seine Familie. Sie zogen Lot gerade noch ins Haus und verschlossen die Tür hinter ihm. Aber für die Stadt war das Todesurteil. Das, wovon Gott sich überzeugen wollte, war sichtbar geworden. Die Stadt war voller Sünder. Nur Lot und seine Angehörigen sollten daher gerettet werden. Also sollte Lot seine ganze Familie aus der Stadt herausführen. Und er wollte noch den einen oder anderen warnen, aber nicht einmal die engsten Freunde der Familie nahmen ihn ernst. Es ist an der Stelle nicht ganz sicher, ob Lot vielleicht noch mehr Töchter hatte und einige von ihnen bereits mit Sodomern verheiratet waren. Es kann auch sein, dass hier von den Verlobten der beiden Töchter die Rede ist. Auf jeden Fall ging Lot zu Menschen, die ihm und seiner Familie sehr nahe standen. Er erzählte ihnen von seinen Gästen und dass Gott die Stadt vernichten würde. Er gab ihnen die Chance, gerettet zu werden. Aber keiner hörte auf ihn. Sie fanden ihn und die Botschaft der Fremden einfach nur lächerlich und blieben zurück. Die anderen wurden von den Fremden hinausgeführt. Lot, seine Frau und seine beiden Töchter. Und wieder kommt eine erstaunliche Randnotiz. Wieder etwas, was man eigentlich schnell überliest. In 1. Mose 19, Vers 17 bis 21, da lesen wir: Als alle auf dem freien Feld waren, sagte der Herr: Lauft jetzt, so schnell ihr könnt. Es geht um euer Leben. Bleibt nicht stehen und schaut nicht zurück. Rettet euch auf die Berge, sonst seid ihr verloren. Ach Herr, sagte Lot, erlaube mir eine Bitte. Du bist so freundlich zu mir gewesen und hast mir die große Gnade erwiesen, mein Leben zu retten. Aber auf die Berge ist es zu weit. Wir kommen nicht dorthin, bevor das Unheil hereinbricht. Und dann sind wir verloren. Sieh doch, hier in der Nähe ist eine kleine Stadt. Dorthin könnten wir uns retten. Verschone sie doch. Sie ist ja so klein. Dann bleiben wir am Leben. Gut, sagte der Herr, ich will dir auch das gewähren und die Stadt nicht vernichten. Also, Lot bat um einen anderen Zufluchtsort. Es ist nicht ganz klar, warum er nicht ins Gebirge wollte. Vielleicht war es wirklich zu weit, vielleicht wohnten dort aber auch Feinde oder er mochte die Gegend nicht, keine Ahnung. Er wollte nicht in die Berge und bat Gott um diese kleine Stadt. Und damit rettete Lot nicht nur sich selbst, sondern auch dieser kleinen Stadt das Leben. Die wäre mitvernichtet worden. Aber Lot hat der kleinen Stadt das Leben gerettet, weil Gott auf ihn gehört hat und seinen Plan geändert hat. Genauso wie schon vorher bei Abraham ließ Gott sich auf Lots Bitte ein. Gott hat seinen Plan natürlich nicht vollkommen geändert. Das Grundsätzliche blieb gleich. Aber er ist auf Lots Vorschlag eingegangen. Und dann kommt endlich die Begebenheit, auf die Lukas 17, Vers 32 anspielt. Lots Frau. Die Flüchtlinge hatten die Stadt verlassen, Lots Frau machte einen Fehler und wurde zur Salzsäule. Aber was hat sie falsch gemacht? Seit meiner Kindheit kenne ich die Geschichte. Und seit meiner Kindheit habe ich dazu natürlich auch die passenden Bilder im Kopf. Ihr vielleicht auch. Lot und seine Familie verlassen die Stadt. Sie müssen sich beeilen. Gott hat ihnen vorher gesagt, dass sie sich dabei auf keinen Fall umdrehen dürfen. Das würde viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Sie sollen nicht stehen bleiben. Nichts soll sie aufhalten und ausbremsen. Sie sollen so schnell wie möglich weg, denn das Gericht steht nahe bevor. Jede Sekunde kann entscheidend sein. Schnell weg. Aber Lots Frau macht das nicht. Sie lässt sich aufhalten, sie bleibt stehen. Sie ist viel zu neugierig, dreht sich um und wird zur Salzsäule. Das war mein Bild. Der Fehler der Frau war für mich immer, dass sie ungehorsam und neugierig war und damit die Flucht verzögert hat, zu lange gebraucht hat. Sie wurde bestraft, weil sie auf der Flucht stehen geblieben ist. Ich denke, Bilder in dieser Art haben die meisten von uns im Kopf. In Kommentaren habe ich dazu gelesen, dass die Frau stehen geblieben ist und sich deshalb Asche, Schwefel und Salz auf ihr ablagerten und verkrusten konnten. Aber, ein großes Aber, das passt gar nicht zum biblischen Bericht. Das steht da nicht. Der Fehler der Frau war eigentlich etwas ganz anderes. Gott hatte wirklich gesagt, dass sie sich beeilen sollten und dass sie nicht stehen bleiben dürften. Ihr Fehler muss aber trotzdem etwas anderes gewesen sein. In 1. Mose 19, Vers 22 sagte Gott nämlich zu Lot: Flieh schnell dorthin, ich kann nichts tun, bevor du dort bist. Ich kann nichts tun, bevor du dort bist. Gott sprach da von dieser kleinen Stadt, in die sich Lot begeben wollte. Gott sagte also zu Lot, dass er nichts unternehmen würde, nichts unternehmen könne, bevor sie in Sicherheit wären. Er hatte sich fest vorgenommen, dass er Lot und seine Familie retten will. Also konnte er mit seinem Gericht nicht anfangen, bevor die Flüchtlinge in Sicherheit waren. Und stattdessen steht in 1. Mose 19, Vers 23 sogar, dass Lot in der Stadt war, in die er flüchten sollte. Er war dort bereits angekommen. Die Flucht war beendet. Sie waren schon in Sicherheit. Jetzt erst kamen Feuer und Schwefel vom Himmel. Erst danach machte die Frau den Fehler. Aber was war denn dann falsch? So eine Reflexhandlung auf der Flucht kann man so ja ausschließen. Zu lange getrödelt geht nicht. Meiner Ansicht nach kann dabei nur eine Sache falsch gelaufen sein. Die Frau drehte sich um und blickte zurück. Das ist klar, das wird ihr vorgeworfen. Aber dabei blickte sie nicht nur auf die Stadt zurück, sondern auch auf alles, was sie in der Stadt hatte. Die Frau klammerte. Sie klammerte sich an ihre Freunde, ihre Heimat, ihre Habe, vielleicht ihre Eltern, ihre Familie und die ganze Sünde, die dort in der Stadt war. Es ist ganz klar, dass Lot auf der Flucht war und dabei längst nicht alles mitnehmen konnte, was sie hatten. Sie konnten nicht alles mitnehmen, was Lots Frau wichtig war. Ihr Herz hing noch in Sodom und deshalb blickte sie zurück. Ihr Fehler war, dass sie sich an Erinnerungen, Personen und materielle Dinge in Sodom gebunden hatte. Das ist es, worauf Jesus in Lukas 17 hinweist. Und das ist es, was wir jetzt im Hinterkopf behalten müssen. Wir haben an Lots Frau gedacht. Aber warum sollten wir das überhaupt machen? Also zurück zu Lukas. Und da sehen wir uns den Kontext an. Ich werde das jetzt nur grob machen, damit es nicht zu viel wird. In Lukas 17, Vers 20 bis 37 erzählt Jesus in mehreren kleinen Abschnitten ganz unterschiedliche Sachen über die Zukunft. In Lukas 17, Vers 22 richtet sich Jesus dann direkt an seine Jünger und bereitet sie darauf vor, dass eine Zeit kommen wird, in der sie seine Rückkehr herbeisehnen werden. Aber bevor das passiert, wird er erst noch leiden müssen. Jesus bemüht sich hier, seine Jünger auf schwierige Zeiten vorzubereiten. Auf kommende Gerüchte über seine erfolgte Rückkehr sollen sie nicht hören, denn wenn Jesus zurückkommen wird, wird jeder es mitkriegen. Es wird ein sichtbares Reich sein, das aufgerichtet wird. Es wird so auffällig kommen wie ein Blitz, sagt Jesus. In einem neuen Bild vergleicht Jesus anschließend das Kommen seines Reiches mit dem Kommen der Sintflut in den Tagen Noahs und mit dem Gericht über Sodom. Jesus erinnert seine Jünger daran, dass die Zeitgenossen Noahs nicht auf die Sintflut vorbereitet waren. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Sie rechneten nicht damit und wurden deshalb alle vernichtet. Genauso war es auch bei den Einwohnern von Sodom. Sie lebten in Sünde und dachten nicht an Gott. Und deshalb kamen sie um. Sie dachten nur an sich selbst und an ihr Wohlergehen. Während ihr Untergang schon beschlossene Sache war, fühlten sie sich sicher und fragten nicht nach Gott. Ganz ähnlich wird es auch beim Kommen des Gottesreiches sein. Niemand wird damit rechnen und sich dafür vorbereiten, sagt Jesus. Es wird völlig überraschend kommen. Und dann kommt der Abschnitt, in dem Jesus an Lots Frau erinnert. Er beschreibt einen weiteren Aspekt, der mit der Zukunft zu tun hat. In Lukas 17, Vers 31 und 32 sagt Jesus, wer an jenem Tag gerade auf dem Dach ist und seine Sachen unten im Haus liegen hat, soll keine Zeit damit verlieren, erst noch hineinzugehen, um sie zu holen. Und wer gerade auf dem Feld ist, soll nicht einmal mehr zurückschauen und sein Haus noch einmal zu sehen. Denkt an Lots Frau. Und jetzt denken wir nochmal an das, was die Frau falsch gemacht hat. Sie hat sich an die falschen Dinge geklammert. Ihr Blick ging zurück zu dem, was sie sich aufgebaut hatte. Und genau vor so etwas warnt Jesus hier. Offensichtlich konnte sich Lots Frau nicht von ihrem Besitz und der bisherigen Heimat, dem sündigen Sodom, trennen. Und deshalb ging sie mit Sodom unter. Das Beispiel von Lots Frau sagt, löse dich innerlich vom irdischen Besitz und konzentriere deine Sehnsucht auf das Reich Gottes. Setze dein Vertrauen nicht auf Materielles, sondern auf Gott. Das Reich Gottes kann jederzeit anbrechen. Es kommt überraschend, plötzlich wie ein Blitz. Jesus ermahnt seine Jünger, ihr Herz nicht an Irdisches zu hängen, sonst werden sie gerichtet wie Lots Frau. Wenn das Reich Gottes kommt, sollen die, die arbeiten oder sich auf ihren Dächern ausruhen, nicht versuchen, noch etwas aus ihren Häusern zu holen. Wer auf dem Feld arbeitet, soll nicht nach Hause zurückkehren, um irgendwas von seinem Besitz zu retten. Das Herz der Menschen darf sich von nichts so sehr gefangen nehmen lassen, dass es vom Reich Gottes abgehalten wird. Sie sollen sich eben anders verhalten als Lots Frau. Ihren Fehler sollen die Menschen in Zukunft nicht mehr wiederholen. In Lukas 17, Vers 33 sagt Jesus deshalb, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es retten. Ein Mensch, der versucht, sich mit irgendwelchen materiellen oder sonstigen Dingen selbst zu retten, wird scheitern. Aber ein Mensch, der sich auf Gott stützt, wird das ewige Leben gewinnen. Nur Jesus kann retten. Wer wie Lots Frau an anderen Dingen hängt, geht im Gericht Gottes unter. Und dass diese Trennung von Dingen, an denen wir hängen, durchaus schwierig sein kann, das beschreibt Jesus dann noch in ein paar Beispielen. Das Denken an Lots Frau hat demnach also etwas mit der Zukunft zu tun. Es weist uns auf die richtigen Prioritäten hin. Manchmal sollte man sich im Leben also bewusst Zeit nehmen und an Lots Frau denken. Ihren Fehler sollten wir nicht wiederholen. Aber es geht mir heute nicht allein um den Inhalt dieses Abschnitts. Klar, es ist wichtig, dass wir uns von nichts vom Reich Gottes abhalten lassen sollen. Ganz egal, was uns von Gott fernhält, es muss beseitigt werden. Uns darf auch nichts von unserer Arbeit am Reich Gottes abhalten. Das sind Ergebnisse, die wir festhalten müssen. Aber ich finde es auch wichtig, einfach nur zu beobachten, wie Jesus hier vorgegangen ist. Was hat Jesus gemacht? Jesus hat die Jünger an eine Begebenheit in der Geschichte ihres Volkes erinnert. Als er den Jüngern von den Zeiten Noahs erzählt hat, wussten sie, was er meinte. Und auch ein Satz wie "Denkt an Lots Frau" machte für die Jünger Sinn. Sie wussten, was Jesus ihnen damit sagen wollte. Sie kannten die Hintergründe. Jesus hat etwas aus der Geschichte Israels genommen und die Jünger daran erinnert. Grob gesehen könnte man auch sagen, dass Jesus hier die Menschheit an eine Situation in ihrer eigenen Vergangenheit erinnert hat. Wenn man sich die Bibel durchliest, dann fällt ganz schnell auf, dass an verschiedenen Stellen immer wieder mal ein Rückblick kommt. Wir hatten in der Bibelstunde vor einigen Monaten, Jahren Esra Nehemia durchgenommen. Immer wieder kann man dort Gebete lesen und immer wieder wird in den Gebeten auf die Geschichte Israels verwiesen. Immer wieder wird beispielsweise Gottes Gnade beim Auszug aus Ägypten erwähnt. Und das ist nicht nur in Esra Nehemia so. Auch die Psalmen und andere Bücher sind voll von diesen Rückblicken. Oder im Neuen Testament. Denkt an das Gebet des Stephanus unmittelbar vor seinem Tod. Das ist ein langer Rückblick auf Gottes Handeln in Israel. Es fällt auf. Die Menschen haben sich an das zurückerinnert, was Gott mit ihnen gemacht hat. Und sie haben daraus gelernt. Also manchmal. Und diese Erinnerungen an frühere Zeiten sind wichtig. Wir können sehr viel daraus lernen. Deshalb erinnert Jesus hier an die Vergangenheit. In der Bibel wird sehr viel über das Handeln Gottes berichtet. Und an seinem Handeln lässt sich sein Charakter erkennen. Und wenn wir uns sein Handeln nicht ansehen, dann ist es schwierig, etwas über Gott herauszufinden. Eben haben wir uns kurz die Geschichte mit Lot und Sodom angesehen. Wir können dabei sehr viel über Gott erfahren. Wir sehen, dass Gott seine Leute enorm wichtig sind. Das sehen wir schon daran, dass er Lot gerettet hat. Ganz platt hätte er auch einfach sagen können, ach, da ist eine ganze Stadt, die sündigt, was macht da schon eine gerechte Familie aus, was soll's, weg damit. Wäre möglich gewesen, aber so ist Gott nicht. Extra wegen Lot hat er seine Männer nach Sodom geschickt, um ihn zu retten. Und auch schon vorher, ich hatte eben erwähnt, dass Gott mit Abraham diskutiert hat. Oder besser gesagt, Abraham hat mit Gott gehandelt. Dieser große Gott, der über die ganze Welt regiert, gibt sich mit den Menschen ab. Oder noch früher. Gott konnte sich nicht dazu überwinden, seinen Plan durchzuführen, ohne ihn Abraham mitzuteilen. Und dann ließ er sich auch noch von Abraham in seinen Plan reinreden. Da können wir sehen, wie wichtig wir Menschen Gott sind. So etwas können wir aus der Vergangenheit lernen. Oder in unserem Lukas-Text. Gott warnt die Menschheit vor der Zukunft. Er weist uns auf das hin, was passieren wird. Das müsste er nicht. Er nennt seinen Plan und er sagt auch, wie wir uns verhalten sollen. Nichts darf uns abhalten. Unser Vertrauen darf nur auf Gott gerichtet sein. Jesus erinnert die Menschen hier an die Vergangenheit, damit sie in der Gegenwart richtig handeln. Und dieses Prinzip lässt sich für uns auf zwei verschiedene Weisen anwenden. Zunächst mal brauchen wir nur an unsere eigene Vergangenheit zu denken. Da können wir ganz praktisch überlegen, was wir in unserem Leben für Fehler gemacht haben. Und aus diesen Fehlern können wir lernen. Einmal begangene Fehler muss man nicht nochmal machen. Genauso kann man auch aus Fehlern anderer Menschen lernen. Was jemand anderes falsch gemacht hat, muss ich nicht wiederholen. Und was ich falsch gemacht habe, müsst ihr nicht wiederholen. Das wäre doch blöd. Wenn ich mein Leben betrachte, dann finde ich Fehler, die ich begangen habe. Und daraus kann ich lernen. Wir dürfen uns nicht an die Vergangenheit klammern. Wir dürfen nicht in der Vergangenheit leben. Sie ist abgeschlossen. Aber wir können aus ihr lernen. Wir können sie nutzen. Auf der anderen Seite hilft der Blick in die Vergangenheit aber auch dem geistlichen Leben. Die Situation, in der ich gerade stehe, ist nicht einfach. Viele Dinge in meiner Zukunft sind ungewiss. Aber wenn ich an meine eigene Vergangenheit denke, dann sehe ich, wie Gott mir bei ähnlichen Situationen schon geholfen hat. Ich sehe, wie Gott mich unterstützt hat. Und deshalb kann ich darauf vertrauen, dass Gott mir wieder helfen wird. Der Blick in meine eigene Vergangenheit zeigt mir Gottes Handeln in meinem Leben. Und Gottes Handeln in meinem bisherigen Leben macht mir Mut für die Zukunft. Was auch immer dann noch auf mich zukommen mag, Gott kann wirklich helfen. Und genauso ist es auch bei euch. Der Blick in eure eigene Vergangenheit, persönlich und auch als Gemeinde, sollte euch Mut machen. Gott hat bereits in schwierigen Situationen geholfen, also kann er es auch wieder machen. Dieser Blick in die Vergangenheit ist etwas, das wir immer wieder neu lernen müssen. Jesus hat das hier mit seinen Jüngern so gemacht. Er hat sie an Dinge aus der Geschichte erinnert und ihnen gesagt, dass sie dadurch für die Zukunft lernen sollen. Und genau dasselbe sollten wir auch machen. Nehmt euch heute Nachmittag einfach mal ein bisschen Zeit, vielleicht eine halbe Stunde oder sowas, und dann überlegt euch, ob und wie Gott in eurem Leben gewirkt hat. Denkt zurück an euer Leben. Überlegt, wie Gott euch geführt hat und wo er euch beigestanden hat. Ich bin mir ganz sicher, dass euch da eine ganze Menge bei einfallen wird. Aber nicht nur das. Es ist eben nicht nur unser eigenes Leben, in dem wir Gottes Handeln sehen können. Genauso wie man aus den Fehlern anderer Menschen lernen kann, kann man auch aus dem Leben anderer Menschen lernen. Es ist bestimmt interessant und sehr ermutigend, diese Erfahrungen untereinander auszutauschen. Dazu kann ich euch nur ermutigen. Fragt euch gegenseitig und redet miteinander. Ganz wichtig. Redet einfach miteinander. Macht euch Mut. Und noch mehr. Es ist nicht nur unser Leben, in dem Gott handelt. Die Bibel ist voll mit Lebensberichten. Die Bibel ist voll mit fehlerhaften Menschen. Aber sie ist eben auch voll mit Beispielen, in denen Gott Menschen geholfen hat. Das alles gehört mit zur Geschichte der Menschheit und daraus können wir lernen. Für euch heißt das, dass ihr aus den Erlebnissen, die ihr oder andere Menschen mit Gott gemacht habt, für die Zukunft lernen könnt. Wenn Gott euch früher beigestanden hat, dann kann er es auch in Zukunft tun. Wenn Gott euch bisher unterstützt hat, dann hat er auch einen Plan für die Zukunft. Und wenn Gott einen Plan für eure Zukunft hat, dann kann er auch in der Gegenwart helfen. Wir Menschen sind Gott wichtig. Er geht auf uns ein. Das haben wir gesehen. Daraus können wir lernen. Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen, damit die Gegenwart richtig läuft. Und deshalb nehmt euch etwas Zeit und denkt an Lots Frau. Amen.